Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Morgen.
Ja. Schön, dass du mal wieder Zeit hast für deinen alten Kumpel.
Ja, ich bin nicht so fit, wie du aussiehst im Moment gerade.
Wieso bist du nicht fit?
Ich bin wirklich durch. Also, jetzt bin ich richtig, richtig durch. Alles andere wäre gelogen.
Bist du jetzt so Wahlkampf-Endplatt, oder?
Ja, also die Woche schaffe ich schon noch, aber alter Schwede. Also, ist alles nicht mehr feierlich, muss ich sagen.
Jetzt muss der Junge mal richtig arbeiten. So. Ich sehe auch scheiße aus eigentlich, aber ich bin nur gut geschminkt. Ich war bei Micky Beisenherz vorhin bei der Sendung. Kommt heute Abend, ich glaube um 23:30 oder sowas wird es ausgestrahlt. Und war gerade noch auf der Podiumsdiskussion der Walsroder Zeitung. Und an beiden Stellen wurde ich ein bisschen abgepudert. Und deswegen sehe ich so fit aus. Sonst hinter der Fassade sieht es bei mir auch durchaus.
Sehr gut. Worum ging es bei Micky vorhin? Du bist mit Christina Dunst da gewesen, ne?
Eva
Quadbeck, siehst du, ich bringe da mal durcheinander. Ja,
genau. Nee, genau. Ja, boah, ging um alles. Ging um Triell-Nachbereitung, ging um nochmal die Frage, ob so ein, wie heißt das, Freedom Day, also weißt du, dieser Tag, an dem jetzt Corona vorbei ist, ob es den geben soll, ging nochmal auch um die Frage Koalition natürlich, oh Wunder, was für ein spannendes Thema, keine Talkshow ohne Koalitionsdebatten. Irgendwie so 1000 Sachen, die wir durchgeschnackt haben. Aber es ist, also ich mag das Format, es ist halt immer recht kurzweilig und es ist irgendwie so sehr, sehr, sehr witzig, auch spontan. Ich glaube, ich habe am Ende Micky ein bisschen genervt, weil ich zigmal gesagt habe, dass in 6 Tagen die Menschen entscheiden werden, ob Laschet oder Scholz Kanzler wird. Und irgendwann sagte er dann, die Wahl ist in 6 Tagen, ne? Ja, und dann, naja, egal. Aber man muss ja alles geben jetzt diese Woche.
Wiederholung prägt sich ein, das ist ja ganz wichtig. Danke, dass du nochmal die Hauptbotschaft mitgegeben hast. Ich bin morgen Abend bei Lanz. Ich versuche es mir bis dahin zu merken. Ich muss dann morgen sagen, es sind noch 5 Tage bis zur Wahl und es geht um Scholz und, wie heißt der andere? Ich habe es wieder vergessen. Scholz oder der Typ aus NRW?
Söder. Viele sehen ja, glaube ich, sozusagen bei uns, was wir irgendwie gerade so im Wahlkampf machen. Und allein, dass wir es jetzt irgendwie 2 Wochen nicht gebacken gekriegt haben, mal eine Stunde zu finden, wo wir abends irgendwie hier ein bisschen quatschen können. Und das alles ja nicht aus dem Grund, dass wir irgendwie früh ins Bett gehen oder jetzt irgendwie Beef hatten und keine Lust hatten, miteinander zu reden, sondern weil wir irgendwie viel zu tun haben. Und heute ist ja so, nächste Woche müssen wir auch mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also direkt nach der Wahl.
Also sicherlich nicht am Montag. Ich glaube, so viel können wir schon sagen, ne?
Ja, ich bin nächsten Montag bei Jan Hofer in dieser neuen RTL-Nachrichtensendung.
Ich bin nächsten Montag bei Plasberg, bei Hart aber Fair.
Siehst du, Dienstag bin ich bei Lanz. Also, grüß morgen schön, ich bin nächste Woche da. Und ich war jetzt die Tage auch da. Es ist auch irgendwie assig, wenn 2 alte Männer sich jetzt hier aufzählen, wegen Talkshows hier sind die ganze Zeit. Das wirkt so ein bisschen.
Nein, das ist halt, wenn wir uns treffen, dann ist das die Kategorie, in der wir uns unterhalten. Wo warst du? Wo gehst du hin? Hältst du mir einen Stuhl frei? Alles okay.
Was ist mit dem S vom Mappen?
Mit dem SV Meppen? Was soll mit dem
sein? Stand hier gerade, weil ich habe irgendeine Meinung zum SV Meppen. Ist da irgendwas passiert?
Ist bei denen, sind die in der Insolvenz? Ich meine, die haben ja die Klasse in der dritten Liga nur gehalten, weil irgendjemand zwangsabgestiegen ist. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr wer, aber keine Ahnung. Also im Moment bin ich da nicht auf der Höhe.
Okay, lass uns mal kurz sammeln. Ja, ich weiß, wir haben heute 2 E-Mails aus dem Willy Brandt-Haus verschickt, die nicht an die Gruppe hätten gehen sollen, die sie bekommen hat. Es tut mir leid, es war ein technischer Defekt. Ihr müsst das jetzt alle nicht noch hier, ja, Oldenfelde und Soltau. Also ich freue mich, wenn morgen viele kommen und bei Olaf Scholz sind. Und wenn ihr mir noch was spenden wollt für den Wahlkampf, ist das auch super. Es war nicht für euch gedacht. Ich wollte nicht mein Generalsekretärsamt ausnutzen, um meine Wahlkreis-E-Mail an alle zu verschicken. Aber auch das muss man ja sagen, in anderen Zeiten hätte das vielleicht zu einem bösen Shitstorm geführt. In diesen Zeiten, wo die SPD gut drauf ist, geschlossen ist und eine Wahl gewinnen wird am nächsten Sonntag, führt es zu ganz vielen lustigen Tweets und lustigen Rückmeldungen. Und
sehr gut. Ja. So ist das. Ja, Oldenfelde, wie wir jetzt alle wissen, ein Distrikt oder wie man andernorts sagt, ein Ortsverein der SPD in Hamburg. Vermutlich ist der Server bei denen heute zusammengeklappt bei den Zugriffen auf die Website, oder?
Ich kam aus einem Termin gerade bei Jakob Blankenburg, bei dem ich in Lüneburg war. Super Typ. super Typ. Und dann komme ich raus und sehe nur, dass ich auf einmal so massenhaft auf Twitter verlinkt bin und habe dann irgendwie rumgeguckt und gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Also ich meine, das ist ja schon echt ein Witz, ja, dass es die Marvis nicht funktioniert. Also Marvis ist unsere Mitgliederverwaltung, wo man mit diesem Easy-Mailer ist, das Ding, wo man was rausschicken kann. Und das ausgerechnet, wenn ich was an meinen Wahlkreis verschicke, das Ding dann irgendwie bundesweit an 250.000 Leute verschickt wird, das ist dann schon ein sehr dubioser Zufall. Ich vermute russische Hacker dahinter, die den Wahlkampf jetzt auf den letzten Metern sabotieren wollen, aber.
Ja.
Gut, aber ist egal. Das verstehen die Leute vielleicht auch alle nicht, die nicht in der SPD sind, dass diese E-Mail verschickt wurde. Lass uns mal ein bisschen, gibt's sowas, also gibt es gerade so in Wahlkampfzeiten, du erlebst das ja gerade alles zum ersten Mal so mega krass intensiv. Für mich ist die Intensität auch krass, weil ich es jetzt in einer anderen Rolle erlebe als die letzten drei Wahlkämpfe. Aber gibt's für dich so Highlight, Lowlight? Gibt es die Kategorien gerade oder ist eigentlich alles gleich geil?
Naja, die Tage bestehen schon aus sehr viel Wiederholung, sodass jetzt gar nicht so viel herausragend Besonderes ist. Ne? Wenn du jeden Tag Frühverteilung machst und jeden Tag Tür zu Tür und jeden Tag deine Infostände zwischendurch, dann ist das natürlich alles relativ normal. Ein paar Highlights sind aber schon zwischendurch. Also ich war zum Beispiel gestern Abend, also wenn ich jetzt mal was Besonderes mache, dann meistens am Sonntag, weil da ist sonst nicht so viel los. Ich war gestern Abend in der Distel, in so einem Kabaretttheater in Berlin, und zwar zu Gast bei Gregor Gysis Talkformat Missverstehen Sie mich richtig. Und das war schon geil. Also einerseits, weil es einfach nett ist, zwei Stühle auch locker zu plaudern, und weil wir vor einem vollen Theatersaal saßen und ich das einfach seit 2 Jahren nicht mehr gesehen habe, ne? In so einem riesigen Raum zu sitzen und vor dir sitzen Menschen in Sitzreihen und es geht irgendwie alles. Und ach, das war schon ein schöner Moment tatsächlich gewesen und gibt mir noch mal ein klein bisschen Schub jetzt für die letzte Woche. Ja. Was ist bei dir Highlight jetzt gerade? War es die Kundgebung in München am Wochenende?
Gerhard Schröder.
Jetzt hat es kurz gekratzt in der Leitung. Ich habe es nicht verstanden.
Nee, also mein guter Freund und politischer Macher, Altkanzler Gerhard Schröder war da und das war eine super Veranstaltung. Ich habe jetzt aber irgendwo bei dir gelesen, dass er nicht mehr zu deinem Vorbild wird. Vielleicht ist das so ein Thema, wo wir jetzt mal das heute umschiffen. München, Highlight, ja, Kundgebung war super. Wir dürfen sagen, 700 Leute waren da, es sind ungefähr noch 2800 auch stehen geblieben, aber die waren ja nicht bei der Kundgebung, die waren halt zuhörendes Laufpublikum. Olaf ist gut drauf. Morgen wird das mal ein richtiges Highlight. Das haben die SPD-Mitglieder heute alle mitbekommen. 250.000, aber morgen ist Olaf in Soltau. Ist bei mir. Wer noch Bock hat, vorbeizukommen, 16 Uhr in Soltau, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, dann kommt da gerne vorbei. Also ist für mich einfach, bei dir war er ja auch schon im Wahlkreis, ne? Es war auch, glaube ich, war auch ein besonderer Abend, ne? Irgendwas war doch, das war Afghanistan, ne? Da war diese
Ja.
Kabul-Sache und das war, glaube ich, auch
Ja,
so
die
der erste
Verhandlung.
Moment, wo er sich öffentlich geäußert hat dazu. Glaube ich, auch keine einfache Situation, aber ihr habt das da super gemacht. Also ich habe die Ausschnitte dann gesehen. Und genau, bei mir ist einfach so, weißt du, wenn du Wahlkampfmanager von Olaf Scholz bist, jetzt irgendwie gerade auch ganz viel positives Feedback für die Kampagne und deswegen ist das für mich nochmal so ein ganz besonderer Moment, wenn er morgen dann hier auftaucht und mit mir eine gemeinsame Veranstaltung macht. Ich freue mich auch, dass noch ein paar andere Bundestagskandidaten aus der Region mit dabei sind und so. Also das wird schon toll. Und jetzt haben wir in dieser Woche eigentlich so noch die großen Podiumsdiskussionen bei den Zeitungen. Also ich habe drei große so regionale Tageszeitungen, Walsroder Zeitung, Böhme Zeitung und die Rotenburger Kreiszeitung. Und die machen jetzt an 3 Tagen die Woche noch so Podiumsdiskussionen. Heute Abend war die von der Walsroder Zeitung, die ist dann digital, sind dann alle 7 Direktkandidaten bei der Rotenburger Zeitung, bei der Böhme Zeitung auch morgen Abend und bei der Kreiszeitung am Donnerstag bin nur ich mit dem CDU-Kollegen. So, das macht auch wahnsinnig viel Spaß. Da diskutierst halt ganz viel über lokale Themen. Und ich hatte auch als Highlight noch, ich hatte einen wahnsinnig tollen Tag in Baden-Württemberg. Da war ich unterwegs am Freitag bei ganz vielen unterschiedlichen Kandidaten und hatte eine ganz tolle Veranstaltung in Freiburg. Also mit Julia Söhne, lieben Gruß, die hat mir eine rote Ukulele geschenkt, die leider nicht ganz so gestimmt war, sonst hätte ich da noch ein bisschen spielen können. Aber es war ein wahnsinnig toller Termin in Freiburg, vom Rathaus. Ich habe den Martin Horn endlich mal kennengelernt, den Freiburger OB, den ich schon lange so beobachte, den ich einen tollen Typen finde, den ich auch auch schon mal persönlich treffen wollte, was noch nie geklappt hat. Jetzt habe ich ihn wenigstens mal kurz gesehen und der erste persönliche Eindruck hat das verstärkt, was ich so vorher aus der Entfernung wahrgenommen hatte und mir gedacht habe. Und nee, und dann war ich da einfach noch ganz viel unterwegs in Baden-Württemberg, ne? Abends bei Martin Rosemann, bei Johannes Fechner. Ich war bei dem Tarkes morgens in Lörrach. Ich war bei, einer fehlt mir jetzt noch, Katja Maas war ich noch. Also, und das waren sehr
Das
schöne
heißt dann.
Termine bei bestem Wetter in Pforzheim, genau. Und das macht einfach Spaß, gerade unterwegs zu sein. So, du merkst, die Stimmung ist gerade sehr positiv. Die Leute interessieren sich für die SPD. Und jetzt mal, wie das am Sonntag ausgeht, werden wir sicherlich gleich drüber reden, was wir beide so für ein Gefühl haben. Aber es fühlt sich gerade einfach sehr, sehr gut an, für die Sozialdemokratie unterwegs zu sein. Und da das nicht immer so war in den letzten Jahren, finde ich, darf man das auch ein bisschen genießen.
Ja. Das finde ich auch, das ist völlig legitim und der Zuspruch gibt einem ja irgendwie auch ein bisschen recht. Ich weiß nicht, wie froh bist du, dass diese Trielle jetzt durch sind? Also nicht, ich bin es schon, nicht weil ich mir Sorgen jetzt gemacht hätte, sondern irgendwie so der dritte Durchlauf ist dann auch irgendwann ein bisschen ermüdend gewesen. Also ich meine, ich weiß ja, wofür das ist. Es läuft ja nicht ohne Grund auf verschiedenen Sendern. Denn die meisten, die es gucken, gucken es eben nicht dreimal, sondern sie gucken es einmal auf dem Sender ihrer Wahl, der halt irgendwie auf der Fernbedienung weit vorne ist. Aber also ich musste mich jetzt schon immer ein bisschen zwingen, da auch noch mal länger dran zu bleiben, ganz ehrlich.
Ja, ich war ja immer mit, also ich habe Olaf immer begleitet. Und das ist schon nochmal spannend, so hinter den Kulissen zu sehen, auch wie die Sender das organisiert haben. Also ich hatte jetzt ein klares Ranking, welcher Sender das am besten gemacht hat, aber das werde ich jetzt hier nicht sagen, weil ich jetzt niemanden da irgendwie auf die Füße treten will. Aber ich fand gestern in der Tat, das sage ich schon mal, ich fand gestern die Moderation ziemlich gut. Also gut, ich bin eh großer Fan von Lena Servakis, so, und ich fand die Sendung einfach. Auch von den Themen her fand ich das gut. Ich fand auch, dass es so mal ein bisschen Beef gab beim Thema Mindestlohn, dass es ein bisschen geknallt hat, mal beim Thema Steuerpolitik. Und so, das für mich macht das dann auch Spaß, wenn du das siehst, ne? So, ich meine, hinter den Kulissen war es halt so, da hast du dann immer diese CDU-Truppe da gehabt, die dann jedes Mal, wenn der Laschet irgendwie einen Satz gerade ausgesagt hat, sind die echt in Jubel und Euphorie ausgebrochen. Also und haben dann geklatscht, wo ich immer denke, ey, okay, du sitzt jetzt Backstage, da sitzen original 100 Leute, 30 von der SPD, 30 von den Grünen, 30 von der CDU und okay, vielleicht nochmal 30, die dazu dem Fernsehsender gehören und trotzdem klatschen die dann, ja. So, und ich, also, ach, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen komisch, weil du überzeugst ja eh keinen mehr. Aber daraus erklärt sich für mich denn, warum die dann nachher völlig euphorisiert ins Konrad-Adenauer-Haus fahren, wo dann noch so eine JU-Truppe ist, die irgendwie gerade da den größten Sieg aller Zeiten feiert, was die Umfragen überhaupt nicht hergeben.
Unter
Aber
Anleitung von Tilman Kuban.
ja. Aber ich, also man muss es ja auch damit erklären. Ich meine, das sind halt Leute, die seit 16 Jahren denken, ihnen gehört das Land. Ja, also dann nimmst du halt auch nur zur Kenntnis, dass du gerade das dritte Triell in Folge verloren hast und weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe die ganze Zeit dieses Armin Laschet wird Kanzler als Ohrwurm. Das ist wirklich schlimm. Also dafür verachte ich die Junge Union, dass ich das Ding den ganzen Tag im Kopf habe und nicht rauskriege. Und ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwann die nächsten Jahre wieder rauskriege.
Ich bin mittlerweile bei diesen Videos, wenn die auf Twitter und so rumlaufen, ich muss das jetzt immer dreimal checken, weil ich schon gar nicht mehr weiß, welches davon ist die Originalversion und welches ist der Fake, wo irgendwie irgendein Fußball-Chant aus dem Stadion drüber gelegt wurde. Ne?
Hast du 11 Freunde gesehen? Hast du diese ganzen Dinger von 11 Freunden? Das habe ich
Ey,
gefeiert,
ist
ey.
so geil gewesen. Ne? Also Leute, guckt euch das an. Ne? Die 11 Freunde hat über diese peinlichen
BVB,
Videos.
Hurensöhne.
Also. Das hätte ich jetzt natürlich niemals ausgesprochen. Ja, aber passenderweise war ja dann Roman Weidenfeller anscheinend auch gestern mit dabei. Und ich glaube, Patrick Uwe Mojela war auch mit da, wenn ich das irgendwie richtig mitverfolgt habe.
Ja.
Naja,
Es,
ist
es war
halt.
sehr, es war sehr peinlich, weil eine gute Bekannte auch aus dem Umfeld der K-Frage mich dann dreimal fragte, wer dieser Fußballer sei und ich gesagt habe, das ist kein Fußballer und später dann rauskam, dass es Roman Weidenfeller ist, aber ich bin halt nicht so, BVB ist nicht so meins.
Nee, ist halt ein schwarz-gelber Verein, da haben wir nicht so viel für übrig, das muss man einfach sagen. Ja.
Ja. Nee, und also gibt's Lowlights in deinem Wahlkampf? Gibt es irgendwie was so Sachen, wo du sagst, boah, nee, gar nicht, das nervt mich jetzt gerade, also außer früh aufstehen.
Das ist gar nicht das Problem. Also ich bin jetzt ja nun eh seit geraumer Zeit gelernter Frühaufsteher. Ne? Ich mache es nicht gerne, aber Ich kann jetzt auch gar nicht mehr wirklich lang ausschlafen. Das ist einfach so. Also das stört mich am wenigsten. Nein, das Feedback ist weiter super positiv. Insofern gibt es da jetzt auch keine Ausschläge oder so. Ja, was jetzt, also was ich gemerkt, ist jetzt vielleicht kein Lowlight, aber was ich schon gemerkt habe, bei einigen Schulen in meinem Wahlkreis hat die Frage der Teilnahme der AfD an Schulpodiumsdiskussionen für sehr nachhaltige Debatten innerhalb der Schule gesorgt. In einem Fall ist deswegen die komplette Podiumsdiskussion abgesagt worden. In anderem Fall sind wir von einer Demo unten vor der Schule mit Polizeischutz und allem empfangen worden. Das ist schon. Also, ich meine, einerseits ist das ja positiv, wenn so ein Wahlkampf Anlass ist, um sich mal über so ein paar grundlegende Standards auch innerhalb der Schule, auch zwischen Lehrerschaft und Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen. Aber bei manchen hat man schon gemerkt, da hat es richtig geknallt und die haben, glaube ich, jetzt auch noch einiges miteinander zu klären, welche Regeln eigentlich für sie gelten, wenn sie politische Veranstaltungen in ihrer Schule abhalten. Das ist schon krass gewesen, ne? Und auch irgendwie dann so für 17-Jährige, die da so eine Podiumsdiskussion moderieren, den richtigen Umgang mit so einem AfD-Kandidaten zu finden, ne, dessen freie Meinungsäußerung natürlich zuzulassen und trotzdem nicht unwidersprochen zu lassen, wenn er da Hetze verbreitet. Das ist eine gar nicht so leichte Aufgabe, wo man echt auch großen Respekt aussprechen muss für diejenigen, die sich das da irgendwie, die das machen und da so eine kleine Feuertaufe auch zu bestehen haben.
Bist du, aber du hast nicht für dich so eine Policy, dass du nicht aufs Podium gehst, wenn irgendwie ein AfDler da drauf sitzt oder sowas, ne?
Nicht pauschal, das habe ich auch schon die letzten Jahre nicht gemacht. Also ich hätte mich jetzt nie mit Höcke oder so in eine Sendung gesetzt. Das ist dann irgendwie ein Punkt, da hört es auf. Aber ich glaube schon, dass so AfD-Ottos, wie man sie halt wie Sand am Meer findet, dass man die musst du inhaltlich vorführen in solchen Veranstaltungen. Das kann man auch problemlos. Die sind auch nicht so durchgeschult, dass sie die Debatte auf ihr Feld ziehen, so wie das Höcke und andere tun, um dort gar nicht über die Sache zu reden, sondern sich zu inszenieren. Und dann muss man sie als das dastehen lassen, was sie sind. Und das gelingt eigentlich in den meisten Fällen auch sehr gut.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich so ein Lowlight habe. Aber eigentlich fühlt sich gerade alles sehr gut an. Also muss ich
Ja.
schon sagen. Also natürlich, klar, ich habe auch diese Momente, wo ich mal so denke, oh, Alter, jetzt mal hier irgendwie so einen freien Sonntag und mal irgendwie sitzen bleiben und nichts machen. Nö, aber so richtig fällt mir nichts ein. Also ich habe natürlich so ein paar politische Aktionen, ne? Also dass ich schon diese ganze Schmutzkampagne der Union, die jetzt so die letzten Tage gelaufen ist, ich finde das schon, also krass und ich bin da auch echt erstaunt drüber, dass, also wie die alle auch, ja, wie soll man das sagen? Also ich habe jetzt der Laschet auch der Lüge bezichtigt. Also ich habe das lange überlegt, ob ich das mache, aber ich finde, das war mal notwendig, weil er wirklich ja, also weil das wirklich ekelhaft ist, was die da teilweise machen. Also ne, zu sagen, da gibt es jetzt irgendwie staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen bei Olaf oder sowas. Ja, das war so. Und das ist halt so krass an den Haaren herbeigezogen, dass dann selbst FDP und Linke und Grüne irgendwie sagen, jetzt mal hier Vorsicht an der Bahnsteigkante. Also die Opposition sagt Vorsicht und das Schmutzspiel der Union machen wir nicht mit. Und das zeigt halt, in welchem Panikmodus die sind. Ne? Und da habe ich schon vieles erlebt jetzt von der Union, wo ich echt dachte, die hätten mehr Anstand und Würde. Also ich habe es zumindest gehofft. Das ist vielleicht so ein Lowlight. Auf der anderen Seite war das auch erwartbar, dass die so durchdrehen. Ne? Also wenn das mit den Umfragen halt so bergab geht und wenn du irgendwie merkst, also das ist ja für die gerade das Schlimmste, dass sie das Kanzleramt verlieren können und dass sie die Macht verlieren und dass sie dann irgendwie nichts mehr zu sagen haben. Also du merkst ja, das ist für einige Unionsabgeordnete war das jetzt in der Pandemie halt auch die Legitimation dafür, irgendwie Maskendeals einzufädeln oder irgendwie Aserbaidschan-Connection auszubauen, dass sie eben in Macht sind. Ja, die haben die Macht ja nicht genutzt, um inhaltlich was voranzubringen, sondern die haben die Macht genutzt, um irgendwie eigene Geschäfte zu machen und in die Tasche zu arbeiten. Und da schlägt eine Partei natürlich um sich. Und das heißt jetzt gar nicht, dass alle so sind. Also ich kenne auch echt anständige Leute in der Union, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade die mit Schmutz schmeißen, dass die hier vorne sind. So. Und ich hoffe einfach, dass die Wählerinnen und Wähler das am Sonntag auch entsprechend honorieren, sagt man, glaube ich. Ja,
Ja,
also das ist eine Sache, die mich schon sehr stört.
absolut. Aber ich kann hier wie die ganzen letzten Wochen wieder sagen, bei den vielen, vielen tausend Türbesuchen, die ich mache, kriegt man ja ein sehr dichtes Stimmungsbild, welche der Nachrichten, mit denen wir uns den lieben langen Tag so befassen, überhaupt bei Leuten ankommen und welche auch nicht. Und dieses ganze Thema dieser Transaktionsbehörde in Köln und jetzt mit irgendwie Finanzministerium, Justizministerium, das ist für die meisten Leute mehrere Umlaufbahnen entfernt vorbeigeflogen. Ja, also das muss man auch mal klar sagen. Ich merke es im Moment, also jetzt in der letzten Woche vor der Wahl, erlebe ich die Stimmung an den Türen eigentlich so, dass ich auf zwei Gruppen von Menschen im Wesentlichen treffe. Die einen, die sagen, wir haben schon gewählt. Das sind überwiegend auch die, die sehr klar sortiert sind und ziemlich genau wussten, was sie wählen wollten und es dann entsprechend auch erledigt haben. Und dem gegenüber steht jetzt vor allem eine Gruppe, die sagt, es sind noch 6 Tage, ich weiß überhaupt nicht, was ich dieses Jahr wählen soll. Also nicht komplett nicht, aber sie schwanken zwischen zwei, drei Optionen und sind sich unsicher, was den Ausschlag ihrer Wahlentscheidung am Ende geben wird. Eher die Personenfragen oder die Programmfragen oder strategische Erwägungen und wenn ja, welche. Also einige tun sich, glaube ich, sehr schwer im Moment einfach damit, das richtige Kriterium zu finden, um ihre Wahlentscheidungen abzuwägen. Und gerade dieses, also ich merke im Moment ganz viel, dieses Argumentieren verschiedener Parteien, du kennst das auch, dieses fünfmal um die Ecke, wer das will, muss das wählen, damit das nicht passiert. Das macht viele Leute total wahnsinnig, weil die überhaupt keine Orientierung mehr finden. Und ich empfehle denen auch immer, denken Sie nicht zu viel um die Ecke, sondern hören Sie ein bisschen auch auf Herz, Bauch, Kopf, je nachdem, welches Organ gerade gefragt sein sollte. Und unterstützen Sie die Leute, von denen Sie glauben, die kriegen das schon gut hin. Ja? Und man sollte nicht 25 Mal versuchen, irgendwelche Koalitionsoptionen zu durchdenken. Man hat es am Ende eh nicht in der Hand und man sollte versuchen, diejenigen stark zu machen, von denen man glaubt, dass sie das im Wesentlichen ganz ordentlich machen werden. Und das, glaube ich, müssen wir den Leuten jetzt noch einimpfen die nächsten Tage.
Es ist ja eigentlich auch sehr banal. Also, wenn man es mal jetzt echt so sehr banal erklärt, entscheidet sich das zwischen dem Kanzleramt zwischen zwei Leuten. Das eine ist Armin Laschet und das andere ist Olaf Scholz. Und wenn man nicht will, dass der Laschet das wird, dann muss man Olaf Scholz wählen. Und wenn man will, dass Olaf Scholz das wählt, dann muss man auch Olaf Scholz wählen. Und ich treffe niemanden, der will, dass Armin Laschet das wird, außer Tilman Kuban und die Sängertruppe da aus der Jungen Union. Sonst habe ich keinen. Hast du gesehen, dass die heute demonstriert haben vom Finanzministerium? Also
Ja,
die.
großartig. Und Sie haben etwas gemacht,
Nein,
was man
ich
nicht tun
finde,
sollte.
ich wirklich, ich finde, das war das erste Mal, dass die Menschen von der Jungen Union demonstriert haben. Also es ist ja schon mal ein guter Anfang.
Nicht ganz, nicht ganz. Früher haben Sie immer am Tag des Mauerbaus sich doch auch mal vor die SPD-Zentrale gestellt, um again vor Rot-Rot-Grün zu warnen. Und haben uns quasi vorgeworfen, wir würden die nächste DDR gerade vorbereiten. Ja, heute nun also vom Finanzministerium. Ich habe auf Twitter ja schon Bilder gesehen, ach, da haben sich die Jungs und Mädels, wahrscheinlich hauptsächlich Jungs, nicht so geschickt angestellt. Also im Medienzeitalter, im digitalen Medienzeitalter, große weiße Plakate in eine Kamera zu halten, keine gute Idee. Sollte man nicht machen. Ist man gutes Meme-Material auf Twitter danach? Also ist jetzt hier natürlich keine Empfehlung, aber es ist schon unglücklich, wenn man nach den Fotos der Jungen Union vom Finanzministerium sucht, könnte es passieren, dass man den Texte auf die Plakate raufschreiben könnte, die da gar nicht draufstehen sollten.
Aber ich, also du kennst ja, du bist ja kürzer bei den Jusos weg als ich, ja, und hattest ja auch mit den ganzen Leuten an der Jungen Union immer mal wieder zu tun. Meinst du, die sind gezwungen worden, von Paul Ziemiak das zu machen, oder sind die so?
Ich weiß, also bei Paul Ziemiak bin ich mir nicht so sicher. Schöner Fun Fact, wenn du dir dieses Video, dieses Jubelgesangsvideo, wir holen die Kanzlerschaft von gestern Abend im Adenauerhaus anguckst, dann achte mal auf Paul Ziemiak. Das ist nämlich der Einzige, der da total neben Armin Laschet bedröppelt steht und nicht den Mund aufmacht zum Singen und auch nicht fröhlich in die Hände klatscht. Dem scheint das ein bisschen unangenehm zu sein.
Also
Deswegen.
so wie Leslie Mandoki im ersten Video.
Richtig, genau. Der ja anscheinend auch nicht ganz zufrieden mit dem Setting war, im Gegensatz zu Uschi Glas, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ich vermute, die sind da wirklich, die halten das wirklich für eine gute Idee, da so eine Menschenkette vorm Finanzministerium zu machen. Aber schöne Plakate, also sie haben sich ja Mühe gegeben, war ja schöne Handarbeit.
Aber es könnte natürlich sein, also du hast ja gerade gesagt, dass viele dieser Plakate in den nächsten Tagen vielleicht nochmal anders interpretiert werden und auftauchen wieder im Netz.
Ja, also oder auch in einen anderen Kontext gesetzt werden. Also man stelle sich vor, dieses Plakat, wo sind die Millionen, wird irgendwie nochmal auf die Spendenmillionen von Helmut Kohl gemünzt oder ähnlichem. Ja, das sind ja ganz absurde Geschichten, sind da vorstellbar. Man möchte der Fantasie gar nicht freien Lauf lassen, in welche Kulissenbilder man das alles noch packen kann. Meine Güte.
Hoffentlich hört Toto nicht zu oder Matthias Berg.
Ja. Genau. Aber Lars, ich will dir noch ein Highlight anbieten, auf das du vielleicht jetzt selber gerade gar nicht gekommen bist. Sag mal, wie lang hat unsere Präsidiumssitzung heute Morgen gedauert? Waren es 18 oder 24 Minuten?
Ich glaube, es waren ja irgendwie sowas. Also es war sehr kurz.
Ja, kann ich mich dran gewöhnen, muss ich ehrlich sagen. Also, so Gremiensitzungen, an deren Ende man unerwartet Zeit zur Verfügung hat, um mal E-Mails abzuarbeiten oder wozu man halt sonst im Moment nicht so kommt.
Hier sind ein, zwei Fragen gerade, die ich zu, also bevor wir zur K-Frage kommen, was wir vielleicht so in 5 Minuten machen. Die Frage, wie wir den Wahltag verbringen.
Gut, also
Willst du mal
erstmal danke, dass
anfangen?
du vorliest, weil bei mir ist mal wieder eingefroren mit den Kommentaren. Also wenn was in meine Richtung ist, musst du es mir bitte sagen. Wahltag, ja. Im Rahmen der Möglichkeiten ausschlafen, aber ich vermute, das wird jetzt nicht. Also, ich glaube, das Aufregungslevel wird dafür sorgen, dass ich am Sonntag nicht wirklich ausschlafen kann. Ich werde dann frühstücken gehen oder brunchen oder was auch immer. Also, irgendwie mal raus. Ich will auch nichts selber machen müssen am Sonntag, will den Kopf frei haben. Und dann werde ich mich so am späten Mittag, frühen Nachmittag auf dem Weg ins Willy-Brandt-Haus machen. Wir müssen ja in Berlin ein bisschen aufpassen. In Berlin ist Marathon am Sonntag. Das heißt, man muss ein bisschen mehr Zeit einplanen, um von A nach B zu kommen. Also B ist in dem Fall das Willy-Brandt-Haus. Und genau, dann habe ich, glaube ich, um 15 Uhr habe ich Maske im Willy-Brandt-Haus. Da werde ich eine Runde abgepudert, damit ich abends im Fernsehen nicht ganz so schlimm aussehe. Ja, und dann weiß ich nicht, dann ist viel, viel Medienarbeit
Aber
anschließend.
gibt es eine Party in deinem Wahlkreis? Also gibt es so eine.
Wir machen eine zentrale Berliner Party, die Berliner
Okay.
SPD. Wir haben ja auch Abgeordnetenhaus, also Landtagswahlen in Berlin. Wir feiern relativ nah am Willy-Brandt-Haus und zwar in der Station Berlin am Museum für Verkehr und Technik am Gleisdreieck. Das hat die Berliner SPD angemietet und dort haben die 12 Kreisverbände und damit auch die 12 Bundestagswahlkreise, die es in Berlin gibt, die haben alle so Bezirksecken vor Ort, wo wir im Laufe des Abends dann unsere Ergebnisse verfolgen können. Genau. Aber ich fange natürlich erstmal im Willy-Brandt-Haus an, wo wir ja reichlich Gäste auch am Sonntag begrüßen werden, worauf ich mich wirklich schon sehr, sehr freue.
Ja, ich habe, ja, bei mir ist ein bisschen, also ich freue mich auch total auf den Sonntag, aber es gibt halt eine Sache, die mich echt so ein bisschen runterzieht. Das ist, dass ich zum ersten Mal, seitdem ich für den Deutschen Bundestag kandidiere, am Wahlabend nicht in meinem Wahlkreis sein kann. So, das ist, ich habe halt einfach, ich habe ein krass fantastisches junges Team, meine Truppe, die gerade jeden Tag was für mich machen, die rennen, die mich unterstützen. Ich habe krasse Mobilisierung in den Ortsvereinen, also fantastische Leute, die einfach alles machen. Ich meine, das muss man eh mal sagen, das sind ja Leute, die das alles ehrenamtlich machen, die jetzt irgendwie unterwegs sind und die so viel geben für die Unterstützung in diesem Wahlkampf. Und das war halt immer geil, ne? Mit denen irgendwie zu feiern am Wahlabend. So, jetzt ist logisch, dass ich als Generalsekretär in Berlin sein muss oder auch ein Stück weit will natürlich dann und die Bundeskampagne da habe. So, ich werde mich irgendwann mal digital reinschalten in meine Party hier im Wahlkreis und habe aber meine Leute jetzt alle am Samstagabend schon zum Grillen eingeladen. Also wir machen Samstagabend quasi noch so ein kleines Abschlussgrillen. Das heißt nicht, wir hören mit Wahlkampf auf, wir machen auch Sonntag noch Wahlkampf und so ein bisschen und Samstagabend noch ein paar Sachen. Will ich jetzt gar nicht verraten, was wir da alles machen. Konkurrenz hört ja auch mit. Aber ich kann halt am Wahlabend nicht da sein, deswegen am Samstag und dann haue ich mich halt Sonntagmorgen im Zug, fahre rüber nach Berlin, bin mittags nochmal irgendwie kurz zu Hause und bin dann irgendwie auch so ab 14 Uhr oder sowas im WBH und habe dann irgendwie auch sofort Pressetermine und so weiter und so fort. Und dann, ich glaube, ich bin auch, um 18:03 Uhr gehe ich dann vor die Kamera und muss dann irgendwie einordnen. Und deswegen, hey, bitte, bitte geht wählen, damit ich da irgendwie ein gutes Ergebnis habe und dann um 18:03 Uhr schon irgendwie was Positives machen kann. Und
Gehst du Sonntag dann noch bei dir im Wahlkreis wählen oder hast du das vorher erledigt?
Nee, ich hab schon gewählt. Ich habe auch lange überlegt, was ich wähle, aber dann habe ich, also das Triell hat mich überzeugt, muss ich
Ja,
sagen. So.
ja,
Ja. Nein, also ich habe gewählt, ich habe heute noch Briefwahlunterlagen gehabt, weil wir haben am Sonntag auch noch Bürgermeisterwahlen, also wir haben Stichwahlen, wir hatten ja Kommunalwahlen und in meiner Heimatstadt gibt es eine Stichwahl. Eine tolle, tolle Bürgermeisterin von der SPD, Christina Fleckenstein, tritt an gegen einen Herausforderer, Ulf Grube, und sie hatte 40% in der ersten Runde, er hatte 30%, und jetzt merke ich aber, dass ganz viele tolle Menschen irgendwie auch aus anderen Parteien jetzt sagen, SPD-Bürgermeisterin wählen, und da mache ich heute noch mein Kreuz. Ich glaube, man hat an meiner Äußerung jetzt auch rausgehört, wo ich das machen werde. Also die Wahl habe ich heute noch vor mir und gehe am Sonntag dann aber nicht wählen. Also ich mache auch zum ersten Mal quasi Briefwahl bei der Bundestagswahl. Und bin damit aber, glaube ich, auch nicht alleine. Nee, genau. Und dann Sonntag ins Willy Brandt-Haus und freue mich halt auch, dass irgendwie ein paar Leute kommen. Ist schon so, ich habe irgendwie auch, weiß gar nicht, ob man das so erzählen darf, aber hat mir der liebe T.S. Uhlmann noch gesagt, dass er auch da ist zum Beispiel. Da freue ich mich dann sehr drauf. Und Sebastian Krumbiegel, der kommt und so. Das sind also auch ein paar sehr tolle
Ist Roland
Menschen.
Kaiser da? Weißt du das schon?
Nee, ich habe mit Roland telefoniert, das kann ich dir sagen. Ich liebe Grüße. Ich hatte Roland, ich glaube, das darf ich jetzt hier verraten. Ich habe den eingeladen zu den Triellen. Ich wollte, dass Roland Kaiser uns beim Triell begleitet, ne? Weil wir durften halt immer so ein paar Leute mitnehmen. Dich hatte ich auch gefragt, du konntest ja auch irgendwie nicht. Hattest keinen Ausgang aus dem Versteck. Nein, aber ich hatte Roland und dann habe ich ihm halt beim zweiten Triell wieder eine Nachricht geschrieben, kommst du mit? Und dann rief er mich irgendwie an und sagte, nee, ich kann nicht, ich bin da in, keine Ahnung, in Wien, hat ein Konzert. So beim dritten
Ja,
Triell.
das Tour läuft jetzt, genau.
Genau, und beim dritten Triell wusste er auch sofort, wo er das Konzert hat. Und dann Wahlabend sagt er, brauchst du auch gar nicht fragen. Also ich bin bis 18. Dezember bin ich quasi durchgebucht, war seine Message. Aber er ist in Gedanken bei uns und du merkst halt, und das habe ich in dem Telefonat gemerkt, dass der auch krass brennt und sich freut und das alles genau beobachtet und so. Ich hoffe, lieber Roland, falls du hier auf Instagram bist, ich durfte das verraten. Aber es war ein sehr schönes Telefonat.
Prima. So, Zeit für die
K-Frage.
Frage.
Ja. Wir dürfen noch nicht überziehen heute, weil ich noch ein paar Sachen erledigen muss, aber genau,
Ich
das
auch.
heißt, K-Frage, ich weiß gar nicht, wer es dem Team sich stellt.
Müssen wir wieder Spätzulage
Ah,
zahlen.
hier, ich muss sie vorlesen, ne?
Die K-Frage.
Ein CSU-Direktmandat sind 18 Ausgleichsmandate für den Bundestag. Wie kann das sein? Was steckt dahinter? Joa.
Ja, jetzt muss ich diesen Murks am Ende noch erklären. Na gut. Also.
Kevin, du wirst ja, da gehe ich jetzt von aus, dass du zum Kreise der Abgeordneten dazugehörst. Also ich wünsche mir das zumindest sehr und ich finde ja, das sieht auch ganz gut aus. Und dann gibt es Schülergruppen und bei diesen Schülergruppen kommt häufig mal die Frage, was ist ein Ausgleichsmandat? Und jetzt
Ja.
kannst du schon mal üben.
Alles klar. Also, sorry für alle, die das schon wissen, aber für die anderen erklären wir es jetzt einmal. Wenn man das Ausgleichsmandat erklären will, muss man erstmal das Überhangmandat erklären, denn das eine baut auf das andere auf. Der Deutsche Bundestag setzt sich ja in Normalzeiten, die wir leider schon lange nicht mehr haben, aus insgesamt 598 Abgeordneten zusammen. Die Hälfte davon, 299, sind diejenigen, die ihre Wahlkreise direkt gewinnen. Also es gibt bundesweit 299 Wahlkreise. Wer dort die meisten Erststimmen hat, ist drin, egal was sonst drumherum passiert. Und die anderen 299 Mandate, die werden über die Listen, also über die Zweitstimme der Parteien, über die Parteienstimme vergeben. Nun ist es aber so, und jetzt machen wir das mal ruhig am Beispiel Bayern, weil es ja nun auch genannt war. Nun kann es so sein, dass die CSU, ich denke mir jetzt irgendwelche Zahlen aus, über ihr Parteiergebnis von, sagen wir mal, was hatten sie zuletzt in Umfragen, 29% Anspruch hat auf 42 Sitze im nächsten Deutschen Bundestag. Sie gewinnen aber 52 Wahlkreise in Bayern. Dann kann man ja niemanden von diesen 52 Leuten ihr Mandat wegnehmen. Die haben alle direkt gewonnen. Setzen wir jetzt einfach mal und dann müssen sie drin sein. Aber das Wahlrecht in Deutschland, dem ist eines besonders wichtig, nämlich dass am Ende die Kräfteverhältnisse der Parteien, so wie die Prozentzahlen nach dem Zweitstimmergebnis sich abbilden, die müssen immer gewahrt bleiben im Parlament. Hat man also 10 CSUler zu viel in Anführungszeichen im Parlament, müssen alle anderen Parteien, die auch im Bundestag sitzen, entsprechend viel aufgestockt werden, damit das Verhältnis in der Größe zur CSU schlussendlich wieder hinhaut. So. Und das ist das, was jetzt dazu führen kann, nach dem kommenden Sonntag, dass der Deutsche Bundestag noch größer wird, als das im Moment der Fall ist. Und weshalb man eben sagen muss, jedes Überhangmandat in Bayern, jeder CSUler, der da irgend so einen ländlichen Wahlkreis gewinnt, obwohl die eigentlich ein total beschissenes Ergebnis holen, führt dazu, dass noch mehr Abgeordnete in den Bundestag reinkommen. Also, liebe Menschen in Bayern, wenn ihr nicht wollt, dass wir Millionen Steuergelder jedes Jahr für unnötige Abgeordnete ausgeben müssen, dann keine Erststimme der CSU geben, sondern an die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD zum Beispiel. Dringende Empfehlung.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass die CSU uns überhaupt erst in die Situation gebracht hat, ne? Also ich meine, ich finde, es ist wirklich überhaupt kein, es ist keine Glanzleistung, dass der letzte Deutsche Bundestag keine Parlamentsreform hinbekommen hat. Aber fairerweise, wir hatten eine. Also wir hatten eine Idee in der Koalition und dann kam die CSU und hat aber unionsintern das total ausgebremst. So, und das ist der Grund, warum die CSU eine solche Macht hat. Und wenn ihr wollt, dass der Bundestag klein bleibt, keine Erststimmen für die CSU, Zweitstimmen sowieso nicht. Das ist aber ist eigentlich ganz plausibel. Ich habe überlegt, ob man das nicht eigentlich plakatieren müsste in Bayern.
Also
Also wer Steuergelder sparen will, wählt nicht CSU.
absolut. Schreibt das auch euren Freundinnen und Freunden in Bayern, wenn ihr selber nicht von da kommt, nochmal. Ne? Wenn die noch überlegen und noch nicht sicher sind, dann können sie zumindest eines schon mal ausschließen und tun definitiv eine gute Sache damit. Außerdem kann man Markus Söder ärgern, falls das für irgendwen noch eine Motivation sein sollte. Dann bitteschön. Ich muss auch wirklich sagen, also für mich ist das ein nochmal zusätzlicher Antrieb, meinen Wahlkreis bei dieser Wahl direkt zu gewinnen, weil ich, also selbstverständlich, jeder Abgeordnete, der oder die da am Ende sitzt, ist ein gleichwertiges Mitglied des Deutschen Bundestages und sitzt da auch zu Recht, denn die Rechtslage ist so. Aber trotzdem möchte ich persönlich gerne am Ende des Wahlabends in den Spiegel gucken können und sagen können, ich hätte hier auch nach einer Wahlrechtsreform gesessen. Ja, ich sitze hier nicht, weil ich eines der vielen, vielen Dutzend Ausgleichsmandate bekommen habe, sondern ich sitze hier Kraft meines eigenen Wahlkampfs, der so gut war, dass ich die Mehrheit der Leute in meinem Wahlkreis überzeugen konnte. Das wäre mir schon, ja, das wäre mir gerade vor dem Hintergrund eines möglicherweise sehr großen Bundestages wichtig, da gar keine offene Flanke sozusagen zu haben, bei der man irgendwie dämliche Diskussionen führen muss.
K-Frage beantwortet.
So ist es. Sag mal, wir haben da nie drüber gesprochen, aber Teil dieser sehr vielen verschiedenen Vorschläge für eine Wahlrechtsreform war ja unter anderem auch die zum Teil deutliche Reduzierung der Wahlkreise in Deutschland. Also ich glaube, die Opposition hatte vorgeschlagen, von 299 auf 250 Wahlkreise oder so runterzugehen.
Das ist ja sogar beschlossen. Also es ist ja eine Kommission eingesetzt worden, die das jetzt machen soll. Und die hat als Zielvorgabe, meine ich, also ich bitte jetzt auch um Entschuldigung, weil das nicht so mein Bereich ist, aber ich meine, dass die als Zielvorgabe hat, die Wahlkreise auf 270 zu reduzieren.
Ah, 270, okay.
Wobei ich da kein Hehl draus mache, dass ich das mit der Wahlkreisreduzierung echt grenzwertig finde. Also
Ja.
das ist so, also ich kann das immer nur für meinen Fall beschreiben. Ich habe gerade zwei Betreuungswahlkreise. Wenn ich meinen Wahlkreis nehme, der geht quasi von Munster bis Sottrum. Also das heißt, da fahre ich 1 Stunde 20 mit dem Auto von A nach B. So, da willst du irgendwie auf jedem Schützenfest mal präsent sein. Da willst du bei jedem Bürgermeister mal was machen. Da willst du bei den Sportvereinen mal sein. Weißt du, du willst da einfach, die Leute sollen mich sehen können. So, und die, also die sehen können nicht. Also die sollen wissen, wer ich bin und die sollen in Kontakt mit mir treten. Ich bin gern ein bürgernaher Politiker. Und das mache ich auch sehr viel. Aber wenn ich mir überlege, dass du dann einfach noch mal so ein bisschen, noch mal so ein Drittel auf so einen Wahlkreis draufpackst, dann wird das immer schwieriger, weißt du? Und dann hast du in anderen Ländern hast du Wahlkreise, die kannst du mit dem Flugzeug überfliegen und so. Und das hat dann aber nichts mehr mit Bürgernähe zu tun. Und eigentlich finde ich das ja total geil. Also zum Beispiel das, ne, was du ja auch gerne machst, dass man an Schulen geht. Ich versuche an jede Schule zu gehen, die mich einlädt. Und das, obwohl ich also auch in der Funktion als Generalsekretär habe ich das echt gut hingekriegt, dass ich viel an Schulen war. Und sowas will ich einfach nicht absagen, weil der Wahlkreis zu groß ist. Also das, genau.
Genau, also ich fand das schon damals schwierig, ne? Das sagt sich natürlich leicht, wenn man von einer Partei kommt, bei der die allerwenigsten mal ein Direktmandat gewinnen, dann schwebt man vielleicht eh so ein bisschen über den Dingen, weil man gar nicht so sehr vor Ort im Wahlkreis verwurzelt ist, sondern eh das halbe Bundesland mit abdecken muss. Aber wenn man wirklich direkt gewählt ist im Wahlkreis und der ist irgendwie so groß wie ein kleines Flächenbundesland, das ist irgendwann nicht mehr gut zu managen. Und ich meine, in meinem Wahlkreis, klar, der ist jetzt flächenmäßig nicht groß. Und wenn du dem noch ein Drittel obendrauf packst, ist der flächenmäßig immer noch nicht groß. Aber einfach auch die schiere Anzahl an Menschen und damit ja auch an Vereinen und Institutionen, die du irgendwie besuchen und bedenken musst, und für die du ansprechbar sein möchtest, die Menge an Leuten, die du dann bei Haustür besuchen und so auch nochmal zusätzlich abdecken musst. Das ist, weiß nicht, ob das Demokratie am Ende wirklich, wirklich besser macht. Oder wenn du mal eine Postwurfsendung an alle Haushalte verschicken möchtest, sind das gleich nochmal ein paar 10.000 mehr. Da überlegt man sich dann halt dreimal, ob man das im Budget drin hat, die auch noch alle mit anzuschreiben oder ob man es dann am Ende sein lässt. Also ob das klingt dann auf den ersten Blick immer so schlüssig, ja, der Bundestag ist zu groß, komm, lass ein paar Wahlkreise rausnehmen, dann wird das schon besser. Aber wir sollten jetzt diese ganzen Fragen auch nicht einfach nur auf die schiere Anzahl an Abgeordneten reduzieren und sagen, Hauptsache es wären weniger, dann ist alles gut, sondern die Funktionalität von Demokratie, die Vertretungsarbeit vor Ort, die muss halt schon auch noch gewährleistet sein.
Ja, das stimmt. Und das ist so, ich habe, wenn du dich in so Runde setzt und sagst, Bundestag ist zu groß, sagen alle, jupp, bist
Und
du.
das
Und wenn
stimmt
du
ja auch.
sagst, genau, so, aber wenn du dann mal ins Detail gehst und sagst, aber wollt ihr denn euren Abgeordneten noch mal sehen? Also wollt ihr, dass man auch mal zur Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr kommt mit 30 Leuten oder dass man auch mal irgendwie auf dem Kreisschützenfest ist und ein Grußwort hält und dann noch mal 2 Stunden da bleibt und sagen, ja, das wollen wir auch, ne? Und das ist so der Spagat. Also das ist, aber wir müssen dann Regelungen hinkriegen. Also ich habe ein bisschen Angst vor einem Bundestag jetzt mit 850 Leuten oder sowas. Und deswegen bitte, bitte, bitte nicht CSU wählen. Das ist das Beste, was du machen kannst.
Absolut.
Und allen sagen, die man, also Union überhaupt nicht wählen, so, aber vor allem nicht CSU.
Genau. Lars, Freitag ist große Abschlusskundgebung in Köln, oder?
In Köln, ja.
In Köln. Warum in Köln? Erklär's mir.
Laschet-Land, Laschet zu Hause schlagen. Also ganz bewusst, es war eine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir machen den Auftakt in Bochum und wir machen den Abschluss in Köln. So, also, ne, ich meine, ihr habt in Berlin eh, ihr seid im Wahlkampf, jetzt eh mit Franziska, auch bei Manuela, das läuft in MacPom und wir haben gesagt, nee, wir gehen jetzt nochmal in echt das Kernland eigentlich, musst du, also NRW ist ja Kernland, ne? Weiß, jetzt kann ich noch was Geiles erzählen. Das war wirklich schön. Und man muss ja dann als Wahlkampfmanager auch mal so ein bisschen Risiko gehen. Ja? Du hast ja diese dritte Welle gesehen, die wir für die Großflächen hatten, also die Plakate, Kanzler für Deutschland. Und ich habe das dann irgendwie, ich glaube, so 3,5 Wochen bevor das gehängt wurde, also bevor das erstmal plakatiert wurde, habe ich das in Auftrag gegeben. Ja? Also das zu einer Phase, wo wir noch nicht auf Platz 1 waren, aber ich mir irgendwie sicher war, dass wir das hinkriegen, dass wir am Ende gut dastehen. Und man hätte, also ich hätte aber auch als völliger Depp dastehen können, wenn du das präsentierst und wir sind irgendwie bei 13% oder sowas. Ja? So. Das Zweite ist, dass ich dann ja, dass das kam über Nadja Lüders, die Generalsekretärin der NRW-SPD, liebe Grüße, die mir dann irgendwann schrieb, ey, ich habe hier eine Fläche vor der Staatskanzlei in NRW, wollen wir da nicht mal irgendwas machen? Und ich gedacht habe, okay, dann kannst du da doch einfach mal die letzte Wesselmann mit Kanzler für Deutschland präsentieren. Und dann reise ich den Abend vorher an, weil wir das morgens um 8:30 Uhr präsentieren wollten. Und genau an dem Tag gibt es eine Umfrage für NRW von Sat.1 ProSieben, die zum ersten Mal wieder die NRW-SPD vor der CDU sieht. So, und das war natürlich was, wo ich so dachte, boah, hier passt einfach eins zum anderen. Ja, also das war einfach so, weißt du, du hast das 3,5 Wochen vorher entschieden, dass man das macht. Und genau an dem Tag löst sich das so auf, dass du zum ersten Mal vorne liegst. Und ja, also wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, wenn der Wahlkampf erfolgreich sein sollte, dann kommt die Anekdote da auf jeden Fall rein. War eine sehr schöne Geschichte.
Absolut. Ja, es ist schön, wenn Mut auch tatsächlich belohnt wird. Und klar, darf man ja auch nicht vergessen, eine der ersten Landtagswahlen nach dieser Bundestagswahl wird dann im Frühjahr nächsten Jahres die NRW-Landtagswahl sein, ne? Und das wird ganz entscheidend. Gerade wenn das mit dem Regierungswechsel so klappt, wie wir uns das vorstellen und wünschen, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass wir auch die Kräfteverhältnisse im Bundesrat bald gedreht bekommen, ja, damit die Überreste dieser abgewählten CDU dann nicht irgendwie noch Verhinderungspolitik über die Bundesländer weiter betreiben können. Und dafür wird Nordrhein-Westfalen eine ganz wichtige Rolle spielen. Es stehen ja gleich drei Bundesländer, die CDU regiert sind, nächstes Jahr neu zur Abstimmung. Auch Schleswig-Holstein und auch das Saarland sind nächstes Jahr dran. Also das Ziel ist natürlich, nach einem Sieg bei der Bundestagswahl gleich noch eine Reihe von Landtagswahlsiegen dann 2022 folgen zu lassen.
Ja, weil ein paar Leute fragen, ich glaube, Freitag ist das um 15 Uhr in Köln, die Abschlusskundgebung. Fragen mich aber nicht, wo. Also ich poste das auf jeden Fall noch, gucken auf den SPD-Seiten. Na, hier schreibt gerade jemand ab 15 Uhr im Heumarkt. Genau, also kommt gerne vorbei. Seid alle eingeladen.
Sehr gut.
So, und jetzt fragen hier ganz viele Kevin, wie nächste Woche bei uns aussieht. Also die, also eigentlich wieder hinlegen, 4 Jahre nichts machen. So, das ist,
Weiß
ob
ich,
wir
also wenn
nächste
ich.
Woche Urlaub machen, das ist eine ganz häufige Frage, ob wir nächste Woche Urlaub machen.
Ja, also ich glaube, wenn es eine Woche gibt, in der es noch unwahrscheinlicher ist, frei zu machen, Urlaub zu machen oder ähnliches, als in den Wochen vor der Wahl, dann ist es in der Woche direkt nach der Wahl. Da beginnt zwar im Erfolgsfall noch nicht ganz unmittelbar die Sondierungsgespräche oder gar Koalitionsverhandlungen, aber da gibt es jetzt schon ganz viele Termine, die im Prinzip, nicht im Prinzip, die festgesetzt sind. Also am Montag direkt nach der Wahl, das kennen viele auch von Phoenix oder so, da tagen immer erstmal direkt die Parteigremien. Das heißt, ich glaube, um 9:30 Uhr sind wir mit dem Präsidium am Montag dran. Am Mittag um 12 oder 12:30 Uhr tagt dann der Parteivorstand im Willy-Brandt-Haus. Drumherum sind die Pressekonferenzen, wo wir dann hoffentlich überlebensgroße Blumensträuße an Olaf überreichen dürfen, im Willy-Brandt-Haus. Am Dienstag ist die erste Fraktionssitzung, beziehungsweise das ist dann noch die Sitzung der alten und der neuen SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam, also die ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen, die weitermachen und die neu hinzugewählt wurden. Am Mittwoch ist dann direkt darauf die Fraktionssitzung nur mit den Neuen und anschließend auch schon so die ersten Onboarding-Veranstaltungen, wo man als Neuling, also wenn ich es schaffen sollte, dann auch ich, nochmal gebrieft werden, was steht jetzt an, wann und wie kann Personal eingestellt werden, wie läuft das jetzt mit den Büros und so weiter. Dann gibt es drumherum die ganzen traditionellen Abende auch der Vereinigung innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Am Montagabend ist das Gartenfest des Seeheimer Kreises. Am Dienstagabend ist das Spätsommerfest der parlamentarischen Linken. Schöne Grüße an unseren Freund Matthias Miersch an dieser Stelle. Ich habe Karten übrigens für beide Veranstaltungen mir erstmal zugelegt. Allerdings nicht, weil ich unentschlossen wäre, wo meine Mitgliedschaft am Ende wäre. Aber man muss ja mal gucken, ob bei den anderen das Bier auch schmeckt. Genau, also ihr seht, allein dadurch stehen schon ganz viele Termine fest. Dann werden sich wahrscheinlich Landesgruppen, du hast das alles schon dreimal durch, ich noch nicht, dann werden sich wahrscheinlich auch Landesgruppen und so, also die Abgeordneten der SPD aus einem Bundesland, werden sicherlich auch schon mal zu einer ersten Runde jeweils zusammenkommen. Ja, also es sind viele offizielle, viele informelle Sachen. Wenn wir gewinnen, dann wird uns die Rolle zukommen, als Partei beizeiten Einladungen für Gespräche mit anderen Parteien auszusprechen. Also man meldet sich bei anderen Parteien und sagt, wir würden uns gerne mal mit euch treffen, um uns darüber zu unterhalten, ob und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte, ob unsere Programme zueinander passen. Das alles wird gerade für dich dann, wenn sicherlich eine große Aufgabe werden, weil ja da auch ganz viele organisatorische Fragen dranhängen, ne?
Ja, genau. Also bei mir ist wirklich so, mich fragen ja auch alle, wie wird es jetzt so in der Woche nach der Wahl? Und es ist wirklich so, ich habe keinen blassen Schimmer, wie diese Tage werden. So, also du hast das beschrieben, Parteigremien. Ich glaube, ich bin am Morgen nach der Wahl, bin ich so gefühlt schon wieder ab 7 Uhr irgendwo bei irgendwelchen
Morgenmagazine.
Fernseh-, Radiosendern, whatever. So, ich glaube, dass ich werde, also ich, egal wie, also wie es ausgeht, ne? Also ich meine, ich habe jetzt irgendwie echt, ich habe 5 Monate wirklich Vollgas gegeben. Ich habe irgendwie keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken, weil ich auch gesagt habe, ich will mich voll fokussieren auf diesen Wahlkampf. Ich will das jetzt alles richtig machen. Ich werde mir schon irgendwie mal ein Glas Wein gönnen, irgendwie am Wahlsonntag.
Verdient.
Und Und trotzdem habe ich dann gesehen, wie der Kalender sich einfach wahnsinnig füllt. Weißt du, von morgens um 7 bis abends zu Jan Hofer und den nächsten Abend dann irgendwie nach Hamburg zu Lanz und so. Aber es ist auch egal, weil es ist für mich jetzt einfach eine krasse Phase gewesen und ich will das jetzt für mich auch vernünftig sozusagen dann zu Ende bringen. Klingt jetzt blöd, aber also ich will das auch einfach vernünftig machen. Ja, so. Und dann die Fraktionsgremien am Dienstag, am Mittwoch und ja, ich habe schon die Hoffnung, dass du dann mal irgendwie einen Tag nächste Woche mal frei hast, weil ich habe auch ein paar Leute in meinem Leben vernachlässigt, die ich dann gerne mal wieder ein bisschen mehr sehen möchte und intensiver sehen möchte und mal ein bisschen Zeit für die haben will. Also weil vorhin auch immer gefragt hat, so wie geht Family, wie gehen Freunde um mit dem Wahlkampf, das war irgendwie auch so eine Frage hier unten. Und ich glaube, Kevin, das wird bei dir ähnlich sein wie bei mir. Man hat sich von paar Leuten einfach irgendwie krass verabschiedet und hat gesagt, ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg und freue mich immer, euch zu sehen, aber bitte erwartet nicht, dass ich irgendwie aktiv auf euch zukomme und dass ich mich irgendwie melde und dass ich da bin und so, weil ich habe jetzt gerade hier Tunnel und Wahlkampf. Und da muss man jetzt ein bisschen was nachholen und will man auch nachholen. Und da ist ja natürlich allein, dass man, dass ich jetzt nicht mehr quer durch die Republik reise und so, wird da ein bisschen was verändern.
Ja.
Und aber wie die Wochen danach aussehen, keine Ahnung. Ich meine, es hängt im Zweifelsfall immer von der Frage ab, ob die SPD irgendwelche Verhandlungen führt. Da sieht es gar nicht so schlecht aus, würde ich gerade sagen. Aber es ist halt auch alles, weißt, es hängt jetzt alles auch von den nächsten 5 Tagen ab, ne? Und von der Frage, wer macht irgendwo seine Stimme und keine Ahnung.
Absolut. Übrigens, was Familie und Freunde angeht, also kann ich unterschreiben. Ich habe es versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten so ein bisschen einzufädeln. Einerseits, viele Freundinnen und Freunde helfen natürlich auch hier und da im Wahlkampf mit. Das heißt, man sieht die mal zwischendurch. Mein Opa sehe ich im Wahlkampf, denn der ist in meinem Wahlkreis ja auch SPD-Mitglied und einer der aktivsten Wahlkämpfer vor Ort. Also den sehe ich an Infoständen. Meine Eltern wohnen in einer anderen Ecke meines Wahlkreises und ich habe deren Garage zu so einer Art kleinem Materiallager für Aktionen in dieser Ecke des Wahlkreises umfunktioniert. Das heißt, ich sehe die gelegentlich, wenn ich da irgendwie Zeitungsstapel abhole oder Plakate zum Nachplakatieren abhole. Also man muss versuchen, so ein bisschen kreativ zu sein, um seine Lieben zwischendurch mal zu sehen. Und ich freue mich aber auch schon nach meiner allerletzten Wahlkampfaktion am späten Samstagabend. Jetzt werde ich mich auf den Weg machen zur Geburtstagsfeier meines besten Freundes und das ist dann der offizielle Ausklang sozusagen für diesen Wahnsinnsritt des Wahlkampfes und eine schöne Kirsche auf der Torte zum Abschluss.
Dann freue ich mich drauf, dass wir uns Sonntag im WBH sehen. Genau. Und ein Glas Wein zusammen trinken können dann irgendwann. Oder ein Bier. Mal gucken. Schauen
Denke,
wir
das
mal.
sollte möglich sein.
Genau. Ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen auch so beantwortet. Wie viele Stunden schlafen wir? Keine Ahnung. Habe ich kein Limit. Immer so, mal so. Also gestern war ich spät zu Hause, bin früh raus. Die neue Lambi-Doku habe ich noch nicht gesehen. Fragt ja auch gerade jemand, ob wir die schon gesehen haben. Hast du die schon gesehen?
Ich bin drin in der Doku und ich gucke immer ungern Sachen, in denen ich selber drin bin. Insofern nein, aber guckt es euch mal ruhig an. Ne? Also
Sieht ganz
Stefan
fies.
Lambi ist einer der großen politischen Doku-Filmer der letzten Jahre in Deutschland rund um alle großen Ereignisse und Wahlen macht der handwerklich hervorragende, gerade auch Interview-Dokus. Und jetzt hat er halt im Vorfeld dieser Wahl wieder eine gemacht. Ist erfahrungsgemäß immer lohnenswert, sich reinzuziehen.
Genau. Ihr Lieben, wir müssen pünktlich aufhören. Wir haben noch nie politisch irgendwie Werbung gemacht hier auf unserem Instagram Live, aber jetzt mache ich das nochmal. Ihr alle habt eine Stimme, ihr alle gebt die ab am Sonntag, ihr habt 2 Stimmen. Und großer Wunsch ist schon, wenn ihr bei Kevin im Wahlkreis wohnt, wenn ihr bei mir im Wahlkreis wohnt, er Stimme da machen. Wenn ihr in anderen Wahlkreisen wohnt, auch er Stimme bei den SPD-Kandidaten. Und 2 Stimmen sowieso SPD. Damit sorgt ihr dafür, dass Olaf Kanzler wird. Und das wird ein verdammt knappes Rennen. Und bitte, bitte, bitte überzeugt noch Freunde, Bekannte, Verwandte, Sportverein, wo überall auch Leute. Wir wollen die Konservativen raus haben aus der Regierung. Und dafür muss die SPD deutlich vor der CDU liegen. Und dafür könnt ihr alle kämpfen.
Absolut. Und es ist absolut auch im Bereich des Möglichen noch, dass wir Sonntagabend eine Mehrheit für zwei Parteien haben, die nicht SPD und Union heißen, sondern dass wir eine rot-grüne Mehrheit am Sonntag haben können, wo sich, glaube ich, viele drüber freuen würden. Und dafür lohnt es sich jetzt einfach auch noch zu kämpfen, dass uns nicht Monate mit komplizierten Koalitionsverhandlungen bevorstehen, sondern dass wir vielleicht eine Regierung am Ende hinkriegen, bei der man im Wesentlichen an einem Strang zieht und in eine ähnliche Richtung läuft. Das wäre doch ganz schön.
In dem Sinne, kämpfen. Kevin, alles Gute. Bis
bald. Macht's gut, alle. Ciao.
Ciao.